Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute reden wir über Stilikonen auf zwei Rädern, hässliche Kackbikes und emotionale Designs. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Hallo da draußen, Michel hier von Gasgeflüster und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres und hoffentlich auch euren Lieblingspodcasts. Wie immer mit dabei Jan. Hallo Jan.
Hallo. Ja, hallo Michel. Hallo und auch ja an alle Zuhörer.
Jo, da sind wir wieder. Diesmal gleich eine Bemerkung von meiner Seite. Jan sitzt ja normalerweise und auch heute wieder in München.
Jupp.
Mich hat es jetzt die letzten Tage nicht mehr zu Hause gehalten. Ich bin tatsächlich ausgebüxt und grüße euch jetzt hier aus Hamburg-Eppendorf. An der Stelle auch ganz liebe Grüße an Dennis und Alex, meine Gastgeber, die uns hier, also uns hier, mir und meiner Freundin, Obdach gewähren. Natürlich alles Corona-konform, ganz klar unter den Bedingungen. Homeoffice 24/7 ist bei uns am Start, deswegen die ganze Sache recht entspannt. Ja, und weil wir ja so viel Zeit haben aktuell durch Corona und alle Neuheiten so langsam online reinploppen, habe ich mich natürlich in den letzten Tagen viel mit den Neuerscheinungen beschäftigt und da war tatsächlich eine dabei. Oh. Jan, da stöhnt er schon. Ich habe dich darauf hingewiesen und es hat bei dir sofort alle Knöpfe gedrückt, aber im negativen Sinne. Worum ging es denn da?
Ja, also erstmal ein schönes Moin auch in meine Geburtsstadt Hamburg. Ich hoffe, du genießt die Zeit da. Ja, mich hat enorm erregt.
Und wie gesagt, überrascht. Nicht im Positiven.
Nee, die neue BMW S1000R. Ihr wisst es ja, das alte Modell, Baujahr 2015, ist mein Lieblingsstück, das ich hege und pflege und das ich damals nicht zuletzt auch aus Designgründen gewählt habe.
Jan, ganz kurz, ich muss dich unterbrechen. An dieser Stelle, BMW S1000RR, altes Modell, BMW S1000R, altes Modell. Mein herzliches Beileid an die Familie von Karl Dall.
Oh ja.
Design- und Gesichtsspender für die alten S1000-Modelle. Tut mir sehr leid.
Stimmt, gestorben.
Diese Woche gelesen. Mein herzliches Beileid. Und jetzt zurück zum Motorrad. Das hat mich jetzt einfach nur daran erinnert. Und die zwei Persönlichkeiten, also das Motorrad und Karl Dall, die sind einfach für mich untrennbar miteinander vereint.
Ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht geschmacklos, wenn ich sage, hoffentlich ist er nicht beim Angesicht des neuen Designs im Schuh gefallen. Also, ja, wir machen da wohl keine Witze. Tut mir natürlich auch leid, herzliches Beileid an die Familie. Sei es drum, um den Schwenk zu schlagen. Ja, die haben ja, 2 Jahre gibt es jetzt schon die neue Doppel-R, ne, meine ich. Und dann haben sie die S1000XR ja neu aufgelegt, wo ich auch so dachte, okay, die wird eh niemals einen Schönheits-Award gewinnen, aber das passt irgendwie noch. Und jetzt war ich total heiß, weil ich wusste, dass dieses Jahr die neue Single-R eben kommt. Und dann wird die da vorgestellt und ich dachte einfach nur so, what the fuck? Also ich meine auf der anderen Seite gut, weil ich die Sorge hatte, dass wenn das neue Motorrad vorgestellt wird, ich ja auch verleitet werde, mir Gedanken darüber zu machen, das neue Modell mir auch langfristig zuzulegen. Aber von diesen Plänen kann ich ja sowas von Abstand nehmen. Also wie kommt man denn da drauf? Jetzt hatten die mit der S1000-Linie, die Münchner Designer, finde ich mal BMW so ein bisschen aus diesem absoluten Rentner-Image herausgedrückt, aus dieser Ecke. Dann kamen natürlich diese Heritage-Modelle und was weiß ich nicht. Aber jetzt, also gerade die S1000R, die war ja damals auch so wirklich so ein Wow, die hat ja, das ist ja eine Bombe geplatzt. Das war so ein aggressives Ding, dynamisch, Roadster. Das hatte man denen ja gar nicht so zugetraut. Das war ja auch eines der ersten extrem hochmotorisierten Naked Bikes. Naja, und was macht man? Bringt dann eine neue Supersportler raus, die auch wieder toll ist. Und auf einmal denke ich da echt, da ist so eine, also was haben die da noch? F900R oder keine Ahnung. Also eine Frontmaske, die sieht ja sowas von bieder und spießig aus und irgendwie billig. Und wenn man sich vorher an diesem Karl Dall Design ja streiten konnte oder reiben konnte und sagen konnte, hey, das gefällt mir nicht, dann war das zumindest das, was man den Münchern ja allgemein nicht so zuschreibt, emotional für mich. Und das ist ja völlig flöten gegangen. Also das habe ich gesehen und war einfach nur enttäuscht. Hinzu kommt auch die Leistungsdaten, haben sich nicht wirklich verändert. Klar, irgendwie TFT-Display, was weiß ich, bla bla. Aber voll lame. Aber ich meine, profitieren werden sicherlich die ganzen Kollegen in Bologna und was weiß ich wo, die sagen, geil, ein Konkurrent weniger.
Und jetzt kommen wir nämlich tatsächlich schon zur anderen Seite der Medaille. Ich nehme dieses Motorrad natürlich extrem gegenteilig wahr. Also für mich, bei mir löst es einfach komplett andere Gefühle aus. Ich habe ja immer gesagt, also man muss dazu sagen, die S1000 Doppel-R ab dem ersten Baujahr war ein geiles Moped, war immer richtig, richtig gut zu fahren. Ich kann mich daran erinnern, bei neuen Strecken, wenn ich irgendwo auf einer Präsentation gewesen bin, habe ich oftmals zuerst die S-Doppel-R genutzt, weil es halt einfach das zugänglichste und am leichtesten zu fahrende Motorrad für mich war, trotz der immensen Leistung. Und auch die, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, die Single-R, als die damals rausgekommen ist, wann war das? 2015? 2015, glaube ich.
Ja, genau.
Ne? Hatte ich auch eine Möglichkeit, die bei so einer Reifenvorstellung mal zu fahren. Und war einfach ob der Leistung und halt auch der Aggressivität im Gesamtkonzept, vor allen Dingen die Bremse hat mich damals echt geflasht, wirklich extrem überrascht. Aber ich muss sagen, sobald ich mich halt irgendwie auf den Kurs eingeschossen habe, bin ich immer auf ein anderes Motorrad gewechselt, weil ich die beiden Modelle halt einfach so hässlich fand. Also ich konnte mich damit nie anfreunden. Jetzt kommen wir wieder zu Karl Dall. Der hat natürlich absolut seine Daseinsberechtigung und das war natürlich auch seine Optik irgendwie wie so ein Alleinstellungsmerkmal für ihn, das war bei der BMW natürlich auch, aber für mich hat das halt bei diesem Motorrad zumindest immer dafür gesorgt, dass ich mich damit halt einfach überhaupt gar nicht identifizieren konnte. Und dann kam eben letztes Jahr die neue Doppel-R, die ich halt vom ersten Anblick und auch vom ersten Meter fahren auch geliebt habe, finde ich super cool. Und die neue Single-R, die jetzt vorgestellt wurde, die finde ich tatsächlich, ja, also sie hätte ein bisschen auffälliger sein können, ein bisschen aggressiver sein können. Aber ich finde das Design grundsätzlich nicht schlecht. Ich fand auch bei der F900R, die du vorhin angesprochen hast, die Lampenmaske eigentlich sogar ganz cool. Und jetzt muss ich an der Stelle sagen, wir hatten eine ähnliche Diskussion vor ein paar Wochen schon, als die neue MT09 vorgestellt wurde. Und da ging es mir ja genauso wie dir. Ich habe ja das alte Design geliebt. Das hat mich immer so an Men in Black erinnert. Die Schabe, das war, glaube ich, so der Ideenspender für den Designer von der MT09. Und als damals die MT07 rausgekommen ist, die neue 2017 war das, glaube ich, habe ich wirklich drauf gehofft, dass Yamaha so mutig ist und dem etwas biederen MT07-Design auch so diesen MT09 Men in Black Touch gibt. Ja, und jetzt dieses Jahr beide Modelle neu. Und ich finde halt einfach wiederum beide so furchtbar, dass ich zu dir gesagt habe, da müssen wir einfach drüber reden. Du hast gesagt, nee, da findest du gar nicht so verkehrt. Und ich finde diese Zyklopen-Optik mit diesem einen zentralen Licht an der Stirn, das geht für mich halt überhaupt gar nicht. Und jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Punkt, den du gerade angesprochen hast, Bologna. Da gibt es nämlich tatsächlich dieses Jahr bei den Neuvorstellungen auch so Baustellen, wo ich mich einfach nur drüber aufrege. Und wir können auch nach Japan gehen, das geht irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Designer sich gedacht, vorher schon gewusst haben, okay, Corona gibt's sowieso nicht, wir stellen alles irgendwie online vor, da ist irgendwie so eine gewisse Distanz da, wir können einfach machen, was wir wollen.
Genau, lass mal Scheiße produzieren.
Ja, genau, lass uns einfach mal alles, was gut war, über den Haufen werfen und ja, alles neu und dafür halt aber schlecht machen.
Ja, oder die haben halt ihren Skizzierblock im Homeoffice gehabt und sind halt alles so Familienväter oder Mütter. Und dann ist mal irgendwie in den Scanner so die falsche Skizze reingekommen und es war dann die Zeichnung von dem kleinen Kindergartenkind.
Das wollte ich sagen, eine sehr gute Theorie. Vermutlich ist es umgedreht, dass sie die Hightech-Technik logischerweise im Büro hatten, ne? Und zu Hause nur mit dem Block arbeiten konnten. Und dann war das halt die alles nur so Krickel, Krakel, hast du nicht gesehen. Oder eben tatsächlich vielleicht einfach die Gesichterzeichnung der dreijährigen Tochter, ne?
Das heißt, ich muss mich jetzt hier in Münchner Kindergärten mal auf die Suche begeben, ob da wirklich das Originaldesign der S1000R vielleicht zu finden ist und das dann auch noch in hübsch.
Ja, also und ich glaube eben tatsächlich auch, das kann man eben auch unter anderem machen in Borgo Panigale, so rum. Erst ein B, dann ein P. Borgo Panigale, dem Stammsitz von Ducati. Denn jetzt kommen wir nämlich zu dem Stichwort Bologna und Italien und Ducati. Die haben ja jetzt auch die neue Multistrada vorgestellt. Und ich muss ja sagen, du warst ja dieses Jahr dabei, ne? Ich bin ja die V4R gefahren. Ich bin ja ein riesiger Panigale-Freund. Also, obwohl ich immer irgendwie 4- oder 3-Zylinder wie jetzt eben fahre und eigentlich immer mit einem anderen Designansatz oder mit anderen, nicht Designersatz, sondern anderen Motorradansätzen, so geliebäugelt und gefahren bin, geliebäugelt habe und gefahren bin. Aber die Panigale-Serie finde ich halt einfach so unendlich gut und die ist auch so vom Fahren her so emotional, aber mit der Einführung der neuen Multistrada endet für mich gefühlt so die Designhoheit von Ducati. Also ich habe das Moped gesehen, das erste Mal habe ich gedacht, was ist das denn? Keine Ahnung, ein Twitter aus BMW XR und GS? Was soll das denn? Also
was?
Ja, find ich voll. Diese komische Entenschnabel und diese Öffnung, das erinnert mich halt einfach brutal an die XR, die eben jetzt, also das Modell 2020, also die jetzt 2019 im Herbst vorgestellt wurde, die aktuelle Version sozusagen. Und auch so, also ich muss sagen, ich habe sie noch nicht live gesehen, aber die Bilder, die ich so gesehen habe, so im Profil, denke ich, das geht irgendwie viel mehr in Richtung BMW, als mir das lieb ist, weil die GS ist halt für mich einfach, yo, das unansehnlichste oder eines der unansehnlichsten Motorräder überhaupt.
Ja, aber okay, dann mal andersrum gefragt. Du hast ja jetzt bisher, genauso wie ich eigentlich, fällt mir gerade auf, nur abgeledert. Was macht denn für dich ein schönes Motorrad aus? Und Moment, ich unterbreche dich jetzt erst nochmal, weil ich möchte nochmal kurz was zu der Yamaha sagen. Dieser, wie hast du es genannt, Cyborg oder Zyklopenoptik so.
Ja, genau.
Das ist zum Beispiel für mich ein Punkt, den finde ich wiederum total geil. Ich liebe das, auch im Straßenverkehr mit PKW, wenn du Fahrzeuge hast, die herausstechen, die so ein bisschen was anderes machen, die sich ein bisschen was trauen. Und das fand ich eben an dieser Karl-Dall-Optik immer so geil. Du hast in den Rückspiegel geschaut. Das konnte auch auf der Autobahn bei 150, 160 sein, wenn die Rückspiegel mega am Wackeln sind. Und hast sofort das Modell erkannt. Du wusstest sofort, das ist jetzt eben beispielsweise die S1000 Doppel-R. Allein wegen der Optik. Du hast es von Weitem einfach erkennen können. Und das, finde ich, ist jetzt Yamaha eben auch ganz gut gelungen. Und natürlich ist das irgendwie so ein bisschen anders, aber ich finde es irgendwie geil. Und ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen dran gewohnt hat, gewöhnt, egal,
ja.
Dann wird einem das auch so gehen. Und vielleicht bist du einfach, ob deines Alters wegen, schon so ein konservativer Mensch, der halt sagt, nee, die Motorradfront braucht zwei Scheinwerfer. Wahrscheinlich hast du am Anfang auch über LED geschimpft. Ganz am Anfang noch, so alt bist du ja wahrscheinlich schon, sich darüber aufgeregt, ja, dass es jetzt automatisches Abblendlicht gab.
Viel ja, zu hell. Was soll denn der Scheiß? Vormundet hier, ich fahre ohne Licht, wenn ich will, ich kann jetzt nicht mehr.
Bestimmt bist du so einer.
Also, deswegen habe ich da vorhin extra drauf hingewiesen. Ich finde, Yamaha hat mit der MT-Serie und dieser Dark Side of Japan, so heißt ja quasi deren Designlinie, will ich jetzt mal sagen, für mich lange Zeit alles richtig gemacht. Also ich bin zum Beispiel ein großer Freund von der MT-10, die ja sich alles andere als zum Kassenschlager entwickelt hat, auch wegen der Optik. Und ich finde halt einfach dieses Transformers-Gesicht, das sie hat, also ne, die MT-09 für mich ganz klar Man in Black, die Schabe. Die MT-10 ganz klar Transformers. Jetzt fällt mir aber tatsächlich nicht das explizite Modell an das es mich ändert. Ist auch Wurst. Wenn ihr es wisst, lasst uns wissen, wenn ihr da auch so eine Assoziation habt. Auf jeden Fall fand ich, dass diese polarisierenden Designs auf jeden Fall absolute Daseinsberechtigung haben und für mich den Markt halt auch bereichert. Ne? Aber das, was halt jetzt da ist, das ist halt für mich tatsächlich einfach ein Schritt zu viel des Guten. Und ich muss sagen, gar nicht mal wegen des grundsätzlichen Designs, also es ist nicht wirklich so hundertprozentig die Form, die mich stört, sondern und die Art und Weise, wie das gemacht ist, sondern einfach nur die Größe tatsächlich. Also wie soll ich sagen, wenn man dieses Motorrad so im Anschnitt sieht, wie die ja normalerweise auf den Präsentationen fotografiert werden, oder vielleicht sogar von der Seite, ne, dann wirkt das vorne irgendwie aufgesetzt, also der Bereich um Lenkkopf und Gabel oberes Drittel der Gabel, das wirkt halt irgendwie so nackt, das steht so im Leeren und der Rest wirkt einfach nur so wie vorne aufgesetzt und drangeklöppelt. Ich kann mich dran erinnern, du hast mir genau diese Geschichte mehr oder minder unter die Nase gerieben, als du ein Bild gesehen hast von meiner Street Triple aus der Tiefgarage, wo die eben auch in diesem Anschnitt stand und der Lenker aber eingeschlagen war, also quasi Lenkradschloss drin, ne, nach links eingeschlagen und du halt diese große Öffnung hattest zwischen Tank und Maske und das ist halt einfach jetzt bei den Modellen einfach durch diese minimalistisch wäre ja schon wieder zu viel gesagt, die sind ja gar nicht mal minimalistisch, sondern die sind halt einfach nur klein, durch diese kleinen Lampenmasken auch so gesetzt und ich finde das einfach, das jetzt komme ich zurück zur Frage. Was macht für dich ein schönes Motorrad aus?
Warte mal kurz, Herr Wurf. Also super. Einfach den riesen Bogen gespannt, aber noch selbstständig zur Frage zurückgekommen.
Ja, genau. Respekt. Das macht für mich eben das aus. Es muss auf eine gewisse Art und Weise stimmige und vor allen Dingen fließende Formen haben. Also fließend nicht im Sinne unbedingt im Flüssigen, ne, so dass das alles so rundgelutscht und gleichmäßig ist, sondern die Teile müssen ineinander übergehen. Ne? Und das sehe ich halt durch diese losgelöste Frontmaske halt nicht. So, jetzt habe ich aber genug über Panigale, über Yamaha gehatet.
Ja. Wobei ja, also ich stimme dir zu, ich finde die jetzige auch geil und die vorherigen fand ich schon irgendwie ganz cool. Aber was ist denn so mit Thema Farbspiel so? Also, oder grundsätzlich vielleicht nochmal auf die Italiener zurückzukommen. Bist du so einer, der immer sagt, na, die Italiener, die können Design?
Nein.
Den Spruch nehme ich an.
Doch, natürlich. Also da gibt's ja ganz, ganz viele, die genau das eben so in der Art und Weise zum Besten tragen. Und wir haben ja jetzt die Tage schon drüber gesprochen, über welches Thema wir uns diese Woche in unserem Podcast unterhalten wollen. Und da war halt ganz, ganz schnell klar, es geht um das Thema Neuentwicklungen, neue Designs etc. Und ich muss an der Stelle dazu sagen, es gibt natürlich auch so einen gewissen Gewohnheitseffekt, den gibt es bei mir tatsächlich auch. Aber es gibt eben im italienischen Rahmen für mich auch ganz klar Ausreißer, die, und jetzt hier dieser Gewöhnungseffekt ins Umgedrehte quasi gekehrt wurde, ne? Wenn ich mich erinnere an die Benelli Tornado Tre 900. Das war ein Dreizylinder-Motorrad. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, ob du weißt, wie das aussah oder wie das aussieht. Das war
wie
damals
heißt die? Tornado.
Tornado, genau. Benelli Tornado, guck dir das Ding mal an. Wirst du auf jeden Fall, wenn du das Bild siehst, denken, ah ja, genau, das war dieses Motorrad. Das war
welche Tre? Tre 900.
Tre 900, genau. Da wird im Hintergrund wieder Google bemüht. Ne? Ich weiß noch damals, als dieses Motorrad rausgekommen ist, Anfang der 2000er Jahre. Das war ja geil. Du findest es optisch geil?
Ich finde es richtig geil.
Ja, siehst du, und jetzt kommen wir nämlich genau zum Punkt. Damals habe ich das gesehen und habe auch gedacht, boah, mega fett und richtig, richtig cool. Und das lag halt hauptsächlich daran, dass es halt einfach so, ich sag mal jetzt, um so einen fancy Begriff einzubauen, das war komplett disruptiv. Ja? Also es war anders als alles, was vorher da gewesen war. Da waren auf einmal irgendwie die Spiegel so in die Verkleidung reingerutscht und die Lampen so übereinander angeordnet und das gesamte Design. Und was damals auch total abgefahren war, der Kühler war unter der Sitzbank hinten. Und wenn du von hinten reingeguckt hast, hast du quasi so zwei so gelbe Lüftungsräder gesehen. Das fand ich auch damals, fand ich mega fett, mega fancy, mega cool. Und wenn ich das Modell aber heute sehe, denke ich, yo, war damals außergewöhnlich. Aber, und jetzt komme ich eben zum Thema Design und Italiener und herausragend so zurück, es war eben kein, kein Massimo Tamburini-Produkt für mich, der eben die legendäre Ducati 916 geschaffen hat oder eben auch die MV Augusta F4. Also die damals für mich so die, das waren damals für mich die absoluten Design-Aushängeschilder. Und das, keine Ahnung, ich finde, das sieht man dem Motorrad anders, weil im ersten Moment ist es so geil und anders und cool und dann, ja, nee, ich weiß nicht so recht, irgendwie wirkt alles zu groß und zu fett und dann doch nicht so ganz stimmig. Also das ist zumindest mein Eindruck an der ganzen Geschichte. Also nicht alles Italienische ist richtig geil.
Ja, vor allem, ich möchte da schon nochmal ins Feld führen, grundsätzlich ist es ja schon so ein bisschen so ein Mainstream-Ding. Also ich finde, bei egal wo du hinkommst, irgendwo steht ein italienisches Motorrad, das kann so scheiße sein, aber alle, na, Italiener können die sein. Und wohin das dann ja führt, ist dann immer so ganz, verdrehte, schneckenhausförmige Krümmer- und Auspuffanlagen, die, lustige Anekdote aus diesem Jahr, zu einem Rennstreckentraining Abbruch geführt haben, weil jemand dieser Auspuff irgendwie abgebrochen ist.
Bei der Panigale war das losvibriert, glaube ich, ne?
Ja, genau. Und der ist dann hinten an den, also das, der Auspuff geht ja irgendwie so hinten am Hinterreifen auch entlang.
Ja.
Und ist damit in Kontakt gekommen und dadurch hat es natürlich mega geraucht und die Streckenposten dachten alle, oh, Öl und die Fahnen wurden geschwungen, aber als gäbe es keinen Morgen mehr. Und Abbruch und so und dann sind da die Posten auf der Strecke rumgelaufen, haben nach Ölspuren gesucht, bis der Typ halt selbst dann irgendwann, der in die Boxengasse gefahren ist, der das gar nicht mitbekommen, gesagt hat, Leute, nee, warte mal, ist meine Ducati hier, der Auspuff hat sich verdünnisiert. Und das Interessante daran war, an demselben Tag waren nämlich auch die 24 Stunden von Le Mans Und erstmals ja auch mit dem Ducati-Team dabei, das ausgeschieden ist, aus demselben Grund. Und da dachte ich, geil, die Italiener können Design, aber es reicht halt nicht für die Rennstrecke dann.
Ja, wie soll ich sagen, das Design ist ja das eine, ne? Die Qualität und das Finish, ne? Hinten raus, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also ich erinnere mich in dem Zusammenhang zum Beispiel, jetzt muss ich ja wieder wirklich ganz, ganz großer Salto rückwärts, und zwar ins Jahr 2001. Weiß ich noch, Artikel zur neuen MV Agusta F4 in der Mo. Und ich habe das damals, weil ich dieses Motorrad geliebt habe, ne, weil es einfach so Designkrönung des Todes, hast du nicht gesehen, habe ich natürlich alles, was an Material da war, irgendwie verschlungen und eben unter anderem auch diesen Artikel gelesen. Und jetzt kommen wir eben zum Thema Finish und ja, Design geil, aber Ausführung vielleicht so ein bisschen mangelhaft. Da hat nämlich der Autor noch geschrieben, das weiß ich noch, dass er dieses Motorrad halt bewegt hat im Straßenverkehr und halt irgendwie unkomfortabel und jetzt nicht so richtig geil. Aber was ihn halt auch unter anderem gestört hat, ist, dass wenn du den Lenker voll eingeschlagen hast, dir die Daumen am Tank angeklemmt hast, weil halt einfach der Lenker zu weit, also der Lenker selbst hat natürlich nicht am Tank angeschlagen, aber es war nicht mehr genug Platz, dass quasi Daumen und Handrücken da noch zwischen Lenkerende und Tankanschlag gepasst haben. Weiß nicht, das war damals so ein Statement aus diesem Artikel. Und ja, wenn es wirklich um Emotionen geht, ne, da drückst du ja doch das Auge bei dem einen oder anderen Schwachpunkt vielleicht irgendwie zu. Wie zum Beispiel Fingerklemmen beim Wenden.
Aber dann ist also der Aspekt Emotionalität ja schon relativ wichtig.
Jein. Also nicht im optischen Sinne. Jetzt muss ich nämlich tatsächlich eine Lanze mit hässlichem Design brechen, sage ich jetzt mal. Ich kann mich daran erinnern, als die Kawasaki ZX-10R vorgestellt wurde, 2004 war das, habe ich das Motorrad gesehen und ich fand es immer ultra hässlich. Also es hat mir einfach
Was?
Da bellt sogar der Hund im Hintergrund.
Ja, der hat es gehört. Alle, die wissen, also ich hab mir einen neuen Welpen zugelegt und ich glaube, der hat das Was jetzt auch gerade so ein bisschen aufgenommen.
Ich glaube auch.
Ja, er bellt hier in die Richtung, er konnte es überhaupt nicht handeln. So, warte mal ganz kurz, wir machen hier vielleicht mal eine ganz kurze Pause und dann schauen wir mal, dass sich hier die Wogen wieder ein bisschen glätten. So, da sind wir wieder, hoffentlich mit ein bisschen mehr Ruhe jetzt. Also, der Hass auf die Kawasaki geht auch bis ins Tierreich, oder das Entsetzen über deinen Hass auf die Kawasaki geht bis ins Tierreich.
Genau, genau. Also sogar Hunde und Katzen werden getriggert, wenn ich über meine Emotionen in Bezug aufs Design von der alten ZX-10R spreche. Aber, und jetzt kommt nämlich ein ganz, 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 ganz großes Aber. Sie hat mir wirklich nie gefallen. Ich habe damals eine ZX-6R gehabt, Baujahr 98, alles ein bisschen organischer, alles ein bisschen runder, eben so fließend und so. Das ist tatsächlich bei der ZX-10R dann irgendwie auch so gewesen. Allerdings konnte ich mit dem Design halt einfach, das konnte ich nicht ab, ne? Also damals war ich halt noch eher so der Zyklopen-Fan. Mein Moped hatte halt quasi ein Licht in der Mitte, die Zähne halt dann irgendwie eine breitere Front und zwei Scheinwerfer. Alles Wurst, völlig egal. Denn ich mochte das Moped optisch nicht. Ein Kumpel von mir hat es sich gekauft. Wir waren im Schwarzwald unterwegs und wir haben Motorräder getauscht. Und es hat ungefähr 30 Sekunden gedauert und ich war halt einfach sprichwörtlich damals in meiner Jugend bis über beide Ohren in dieses Motorrad verliebt, weil es halt einfach so brutal vorwärts ging, weil es so aggressiv aus der Airbox gefaucht hat, ne, weil es halt einfach bei jedem etwas, damals von der 600er gekommen, die hatte 108 PS, ne, bei jedem etwas beherzteren Gashupf das Vorderrad gelupft hat, ne, quasi gefahren ist wie hingenagelt, und ich bin halt einfach von diesem Moped abgestiegen und hab dann gewusst, Alter, ich muss dieses Motorrad haben. Das hat mich so geflasht und emotional tatsächlich so mitgenommen, dass ich dann, ich glaube, anderthalb Jahre später tatsächlich von diesem Kumpel genau dieses Motorrad gekauft habe. Und jetzt kommt's, das hatte damals sogar ein verknittertes Kleid, denn der hat das irgendwie mal abgelegt in Hockenheim mit der Straßenverkleidung. War mir dann völlig egal, ich wollte unbedingt dieses Motorrad haben. Und so viel zum Thema Emotionen. Ne? Also Emotionen werden ja nicht nur durch die Optik ausgelöst, sondern vor allen Dingen durch das, was halt passiert, während du fährst. Deswegen würde ich jetzt keines der Mopeds, über die wir hier sprechen, vorweg per se verurteilen. Aber so für den ersten Impuls, ne, spielt halt einfach die Optik eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und da gibt's halt einfach sau viele Ausreißer. Und kann ich direkt übergehen zur aktuellen ZX-10R, die sie vorgestellt haben. Nein?
Nein.
Noch nicht?
Weil ich muss noch mal eins dazu sagen.
Ja.
Jetzt mal gehen wir mal weg von den einzelnen Konturen oder, keine Ahnung, Breite des Lenkers oder des Aufbaus, wie auch immer. Was ich aber einfach bemerkenswert finde und was ich wirklich geil dann auch an Kawasaki finde, ist so eine Etablierung von der Farbe. Also ich weiß zum Beispiel auch noch, da erinnere ich mich, weil da konnte ich noch nicht mal Motorrad fahren, aber da kam ich dann so langsam in Kontakt mit Motorrädern, dass mir die ZX-10R auch damals krass aufgefallen ist durch einen Kumpel, der hatte die dann in diesem Froschgrün und der hatte auch einen entsprechenden Lederkombi dazu. Also komplett grün und das war das, was ich vorhin meinte, so mit diesem Herausstechen aus so dieser breiten Masse, weil dieses Grün, wenn du, keiner würde sich ein grünes Auto jetzt so kaufen, aber Kawasaki hat es geschafft, Motorräder auf den Markt zu bringen, die im großen Anteil auch wirklich grün sind, wo sich die Leute mit identifizieren und wo du auf allein der Farbe wegen erkennst, was es für ein Motorrad ist. Ducati hat das ja natürlich auch versucht, so ein bisschen mit dem Rot, aber ich meine, das Rot ist ersetzbar, es gibt irgendwie verschiedene Motorräder, die dann auch irgendwie rot daherkommen, aber nimm mal noch KTM mit der Orange-Schwarz-Kombination. Das finde ich total geil und das ist wieder was, unabhängig jetzt von dem eigentlichen Aussehen eines Motorrads, sowas fasziniert mich und dafür kann ich mich begeistern, wenn du es einfach schaffst, durch so eine Farbsprache, nenne ich es mal, einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Aber und deswegen finde ich das bei den ganzen Kawasaki-Modellen unfassbar geil.
Aber das muss ich sagen, das haben ja auf eine gewisse Art und Weise, also ich muss sagen, Kawasaki hat sich über die letzten Jahre so ein bisschen weich gewaschen, ne? Also wenn ich mir die aktuelle ZX-10R anschaue, also ich gebe dir völlig recht, die Kawa, die ich damals gekauft habe, die hatte auch noch dieses Froschgrün und ich weiß, also die ZX-10R hat mich ja damals mega fasziniert. Ich war damals vielleicht auch noch deutlich leidensfähiger und der Markt war halt einfach, oder die Zeit war einfach noch eine ganz andere. Ne, da bist du halt einfach noch Supersport gefahren. Einfach auch, weil es keine wirklich guten Neckbikes gab, die halt vergleichbar waren von den Komponenten, sage ich jetzt mal, ne, und von der Leistung. Und Kawasaki hat damals eben dieses krasse Froschgrün gehabt. Und das gab es damals auch dann als die Nachfolgerin der, also die Nachnachfolgerin, weil zwischendurch haben die ja dann auch mal noch rundgelutschter mit der 10er ab 2006 war das, glaube ich, ne, die dann quasi den Auspuff unter dem Heck hatte, was dann irgendwie so fett und glubschig alles irgendwie gewirkt hat, fand ich auch nicht so geil. Und 2011 kam dann quasi wiederum eine und damals gab es eben auch noch dieses krasse Grün. Und das ist jetzt aber abgewandelt worden, das ist ja nicht mehr das ist nicht mehr für mich das Grün, wie es damals der Fall gewesen ist. Natürlich erkennst du immer noch eine Kawasaki an Grün, aber, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, das ist bei Ducati eben das Rot, das ist bei Yamaha für mich ganz klar das Yamaha Blau, bei BMW ist es halt einfach dieses, wie soll ich sagen, weiß-blau, rot angetatschte, was halt so ein bisschen...
Ja, nee, aber sorry, BMW muss ich mal direkt intervenieren, finde ich, hat es nie geschafft, eine eindeutige Farbsprache zu sprechen. Da muss man sich jetzt auch nochmal Thema Hässlichkeit da einzelne Modelle rauspicken. Dann hatten die ja irgendwie diese fetten Goldwing-Verschnitte, die dann auf einmal da in so einem Gelb-Gold da ankamen. Dann haben sie viel Silber, Grau, Schwarz, dann mal irgendwie Rot, dann kommen jetzt irgendwie Motorsportfarben. Also da muss ich mal ehrlich sagen, das haben die Münchner echt hart verkackt.
Also da muss man ja sagen, München hat ja über die letzten gefühlt, für mich zumindest über die letzten, immer verkackt, überhaupt schöne Motorräder zu bauen, ne? Also wenn ich so zurück überlege, die hässlichsten Ausgeburten auf zwei Rädern für mich kommen eigentlich aus München. Da fällt mir einfach, also jetzt gehen wir zwar ein bisschen weg von diesem Rollersegment, ne? Aber wenn ich nur denke an BMW C1.
Nee!
Der Roller mit Dach. Alter! Geht gar nicht, ne? Das ist, oder noch schlimmer, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, BMW auch eine 1 mit einem im Namen BMW K1.
Also ja, doch, ja, dieser irgendwie, das sieht immer aus wie so ein Lego-Plastikhaufen irgendwie.
Ja, wo ich einfach dann denke, Alter, was ist los mit euch? Und über die GMS-Brauerei, da brauche ich ja gar nicht das Anfang zu reden.
Ja, aber guck mal, hier muss ich mal wieder sagen, also da bist du halt doch so, Italiener können halt Design und stellst Funktionalität vielleicht hinten dran, weil eins muss ich sagen, also diese K1 und wie sie heißen und dann auch diese damaligen R1200C Chopper-Verschnitte.
Ja.
Darüber muss man jetzt nicht diskutieren, aber diesen C1 beispielsweise, den fand ich geil, das war so für mich so was Bahnbrechendes. Natürlich ist der irgendwie nicht hübsch, aber auf der anderen Seite hatte der halt Stil. Ich bin den mal eine ganze Zeit lang, über einen längeren Zeitraum auch gefahren. Und klar, wenn du den so anguckst, mega räudig, aber setz dich da mal rein und fahr das Ding. Auf einmal bist du ein junger Gott. Zumindest gefühlt vom Inneren her, ja, weil du an der frischen Luft da rumcruist, lässig um die Kurve mit deinem Zweifachgurt, also du legst ja einmal den Gurt von links nach rechts und dann einmal von rechts nach links, mit diesem hässlichen Dach über den Kopf, aber es ist halt einfach, ja, ich meine, jeder hat doch Bock irgendwie, keine Ahnung, normalen Mofa oder so zu fahren oder so einen Roller und würde sich freuen, wenn er dann keinen Helm tragen müsste.
Toll.
Nee, wenn er dann ohne Helm da rumfahren könnte und cool rumcruisen und so.
Ja, aber so ist das, ne? Innere und Außenwahrnehmung, ne? Innen drin fühlst du dich wie ein junger Gott, von außen
Alter,
denken die Leute,
ich
was
mich
ist
so
das
geil gefühlt. Also das war das erste Zweirad, wo ich glaube ich, wenn sich die Gelegenheit ergeben hätte, wirklich mal nicht davor zurückgeschreckt hätte, irgendwelche jungen Mädels oder so anzurufen.
Ja, und die hätten dich halt ausgelacht.
Ja, wahrscheinlich wäre das, wie du schon sagst, ja, die unterschiedliche Wahrnehmung, aber ich fand's so geil. Man ist da hingegangen, schnallt sich links und rechts an, ja, aber hat den Kopf frei. Gut, wahrscheinlich hätten sie gar nicht erst wegen der Rolleroptik nur gelacht, sondern wahrscheinlich auch wegen dem Typen, der da drauf saß, aber sei es drum. Ich fand es auf jeden Fall mega geil, damit immer rumzufahren. Die Kurvenlage natürlich irgendwie was ganz anderes. Und klar war das Design jetzt, wenn du den so gesehen hast, nicht so mega cool. Aber auch hier finde ich es eigentlich schade, dass das nicht weiter verfolgt wurde. Weil in meinen Augen ist das halt auch wieder so ein Ding, das war so ein, wie hast du es vorhin genannt, sowas Disruptives. Und grundsätzlich war das halt schon einfach geil. Wenn du dir jetzt mal alleine die Verkehrssituation hier in München anschaust und mit dem Auto bist du halt in den seltensten Fällen schneller als mit dem Fahrrad. Und die einzig vernünftige Lösung ist dann irgendwie ein Roller, wo du dich mal durch den Verkehr schlängeln kannst. Und wenn du dann aber jedes Mal anfangen musst mit irgendwie Helm und dann regnet es und du wirst total nass und dann hast du einfach überdachte Zweiräder. Ey, wie geil ist die Welt?
Ja, aber da fängt es halt schon für mich an, ne? Was wiegt denn dieser Eimer? Nicht nur das Gewicht, sondern halt auch der Schwerpunkt ist bei dem natürlich extrem ungünstig, ne?
Weil das fällt mir jetzt eigentlich nur, nachdem wir gesagt haben, die Italiener können Design, hört man bei BMW ganz oft, und das möchte ich einmal bringen, du, wenn der rollt, fährt er wie auf Schienen.
Ja, aber wenn du dieses Beispiel mit diesem Stadtverkehr und ja, endlich mal ein Dach über dem Kopf, ne, da denke ich halt auch an diesen, wie heißt der, Peugeot Dizzy oder was, ne? Roller auf vier Rädern, der halt auch an der Seite so offen ist, der sieht halt quasi aus wie ein geschrumpfter C1-Roller, nur mit vier Rädern. Oder heißt der Jizzy? Keine Ahnung, so ein Elektromobil ist das, völlig Wurst. Aber das ist halt einfach. Das kann halt einfach nix, ne? Weil ich kann keine Kiste Bier so richtig reinladen. Genauso mit diesem Pseudo-Roller, ne? Der ist halt, also ich muss dazu sagen, ich bin ihn ja noch nie gefahren, ne? Also hier alles graue Theorie, reine Spekulation, ne? Aber ich sehe, da ist viel mehr Material dran als an einem normalen Roller. Da ist ein Dach drauf, das ungefähr 2 Meter hoch ist. Das kann kein quirliger Cityflitzer sein, einfach schon aufgrund der Gesamtkonstellation, des Gesamtkonzeptes. Dann kaufe ich lieber einen 50er-Roller. Und der einzige Vorteil ist tatsächlich für mich, okay, du hast einen Scheibenwischer. Wenn du jetzt ein bisschen breiter gebaut bist, werden die Arme wahrscheinlich trotzdem nass und kalt ist es auch. Also der Sinn eines Rollers mit Dach, außer vielleicht dieser Anschnall- und Sicherheitsaspekt, den muss man vielleicht mit reinnehmen, macht für mich als Zweiradfahrer halt keinen Sinn.
Ja, aber nur den aus optischen Gründen deswegen abzulehnen, wäre schon traurig. Aber wir bewegen uns jetzt zu weit weg vom Design, nämlich in fahrdynamische Aspekte. Und beim Spruch mal zur Seite genommen, muss man schon sagen, natürlich fuhr der ein bisschen scheiße, weil du einen extrem hohen Schwerpunkt hattest.
Na also.
Und du brauchtest schon so in manchen Situationen Oberschenkel wie Lance Armstrong, weil wenn der zur Seite gekippt ist, dann hattest du deinen Ton, den irgendwie wieder aufrecht zu bringen. Aber okay, du hast vorhin nochmal geschimpft über die neue Kawasaki beispielsweise und da hatte ich ja auch die Neuvorstellung wieder extrem aufgeregt.
Genau, also ich hatte ja vorhin schon dieses Beispiel mit den Yamaha-Modellen, ne? Da haben wir einmal für mich Man in Black, da haben wir einmal für mich Transformers, ne? Für mich ist die neue Kawasaki ganz klar entlehnt aus Star Wars, ne? Irgendwie diese Luftaugenlampenmaske, das sieht halt aus wie der untere Teil des Helms von Darth Vader. Also für mich zumindest, also ich hoffe, dir geht das vielleicht auch so oder irgendjemand, der da draußen zuhört, dass ich da nicht halluziniere und diese Woche zu viele Biere getrunken habe, wenn ich da eine Verwandtschaft erkenne. Aber vor allen Dingen, wenn ich mir eben das schwarze Moped, und so hat man die Bilder ja zum ersten Mal gesehen, von Jonathan Rea anschaue, bei den Nachsaison- oder Vorsaison-Tests quasi genutzt hat, da denke ich halt einfach, ja, das ist, keine Ahnung, nett, aber also über Sinn oder Unsinn aus technischer Sicht will ich jetzt gar nicht streiten, aber es catcht mich halt überhaupt gar nicht. Und jetzt muss ich eben noch was aufnehmen. Du hast ja auch schon geschimpft über das Moped, allein schon wegen dieser hässlichen Spiegel.
Ja, das ist halt eh so ein Ding, das verstehe ich bei allen Designs irgendwie nicht. Dieses Implementieren von Blinkern in die Spiegel, und das ist auch dort wieder passiert. Ich weiß nicht, wer diese Idee mal irgendwie hatte, ob das irgendwie so dieses Ding ist, ja, dann kannst du es einfach abnehmen und dann musst du nicht beides abschrauben, wenn du irgendwie auf die Rennstrecke gehst, aber Alter, wie viele Leute bewegen ihr Motorrad wirklich auf die Rennstrecke und wie viele von diesen bauen denn tatsächlich ihr Motorrad jedes Mal um? Also ich finde, das sieht einfach immer scheiße aus. Das ist immer, endet darin, dass du einen riesen Rückspiegel hast mit so einem hässlichen Blinker drin. Die Alternative dazu ist dann ja meistens, dass du irgendwie von Werk aus zwar vielleicht hübschere Rückspiegel hast und dann aber wieder die fetten Blinker. Und über sowas kann ich mich einfach aufregen, weil, also das ist ja schon schlimm. Aber designmäßig, und das machen alle Hersteller durch die Bank weg eigentlich, außer vielleicht so eine Ducati Diavel, glaube ich, die macht das vielleicht ein bisschen anders, sind Kennzeichenhalter. Und das ist bei der Kawasaki auch wieder so, aber das trifft ja auf alle zu. Was ist denn mit den Designern los? Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Zubehörbeteiligung, Abteilung oder After Sales da so eine Macht in einem Unternehmen hat, dass die dann irgendwie argumentieren, ja, lass uns da mal richtige Scheiße dran bauen, damit wir dann hier im Zubehör nochmal was verkaufen. Weil meistens gibt es ja auch von Werk aus gar nicht so geile Alternativen. Was ist es, dass beispielsweise auch diese Kennzeichenhalter grundsätzlich vom Heck abgehen und dann erstmal so ein 2 Meter noch nach hinten so ja, rausragen.
Jetzt muss ich tatsächlich meine Arme schützend um die Designabteilung der Motorradhersteller der Welt legen, denn die haben natürlich nicht den Spielraum in allen Belangen, die man sich vielleicht so vorstellt. Ne? Wichtiger Punkt, vor allem wenn es um das Thema Beleuchtungsanlage und Kennzeichenhalter und sowas geht, es sind natürlich die einzelnen Regularien und Vorschriften aus den einzelnen Ländern. Ne? Also wir haben natürlich hier eine Straßenverkehrszulassungsordnung bei uns in Deutschland. Eine ähnliche Instanz gibt es natürlich in jedem Land, das halt irgendwie so einigermaßen Verkehrsordnung hat. Und in denen ist natürlich auch eben geregelt, wie und wo ein Kennzeichen positioniert sein muss. Ne? Also dass es eben in einem gewissen Winkel stehen muss, dass es eine gewisse Höhe über dem Boden haben muss, dass das Hinterrad bis zu einem gewissen Punkt eigentlich überdeckt sein muss, dass die Beleuchtung in einem bestimmten Winkel und in einer bestimmten Position angebracht sein muss, dass die Reflektoren halt entsprechend in einer gewissen Höhe sind. Und diese Punkte sorgen eben dafür, dass die Kennzeichenhalter oftmals eben so ausfallen, wie sie ausfallen. Das ist halt auch so.
Ja, aber nein. Ja, aber wie kann es denn dann sein, dass es für jedes dieser Modelle sofort einen Zubehörhändler gibt, der geilere Kennzeichenhalter hat?
Genau, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Das ist nämlich ein Trugschluss, dass das tatsächlich rechtens ist, was da alles verkauft wird. Da ist zwar unter Umständen alles dran, ne? Also du hast zum Beispiel Blinker mit dran, du hast vielleicht einen Reflektor mit dran, du hast natürlich eine Aufnahme für die Kennzeichentafel oder für das Nummernschild. Das heißt aber noch nicht, dass das tatsächlich straßenverkehrszulassungskonform ist. Zum Beispiel gibt es eben viele, die halt sagen, okay, wir machen das so schlank und so clean wie möglich, ne, und rücken das alles zusammen. Es gibt aber eine Mindestbreite oder einen Mindestabstand, den Blinker zum Beispiel haben müssen. Und wenn die nicht eingehalten wird und du gehst halt zum TÜV und hast halt einfach einen TÜV-Prüfer, der sich Sonntagabend derbe einen hinter die Binde geleert hat und mit dem Kater dasteht, oder der vielleicht Montagmorgens oder eine TÜV-Prüferin, ne, die sich halt am Dienstagmorgen noch mit ihrem Göttergarten gestresst hat, ne, und es dann ganz, ganz genau nimmt, dann kriegst du halt keinen TÜV wegen solchen Sachen. Genauso wie es eben diese komischen Reflektoren jetzt halt gibt, die es ja auch lange Zeit im deutschsprachigen Raum nicht gab, das kannte man eigentlich nur so aus den Staaten, die dann aber auch eingeführt wurden, so an der Seite, ne, eben vorne am Kennzeichen oder irgendwie im Heckbereich, dass eben das Moped auch einen Reflektor hat, der nicht in Fahrtrichtung oder also quer zur Fahrtrichtung eben zu sehen ist. Also nicht all das, was da eben käuflich erworben werden kann, ist tatsächlich und legal aussieht.
Die meisten haben doch alle so eine CE-Kennzeichnung, die dich davon befreit, das eintragen zu lassen und dies, das und keine Ahnung. Kannst du mir nicht erzählen, dass die alle für den Arsch sind?
Nee, also das ist natürlich nicht der Fall. Aber das heißt natürlich nicht, nur weil du jetzt irgendwie was kaufen kannst, dass es eben eine entsprechende Freigabe gibt. Und diese CE-Kennzeichnung, das ist ja eine EU-Norm, die sagt halt unter Umständen auch nur aus, dass eben, keine Ahnung, die Materialien, die Helligkeit, das Blinkerglas oder was auch immer bestimmten Standards entsprechen. Das heißt aber noch nicht, dass es auf dem einzelnen Ländermarkt, also wie zum Beispiel bei uns in Deutschland, ne, Abstand Blinker, tatsächlich zulässig ist, weil das eben nochmal anderen Regularien unterliegt. Also, ich verstehe das völlig, du hast völlig recht, ich denke das auch jedes Mal. Übrigens, kleine Randnotiz an der Stelle, das fand ich begeisternd. Ich habe jetzt ja die KTM 98 Duke R gehabt und die hat ja auch so einen langen Ausleger und ich schimpfe ja immer, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Testvideo mache, schimpfe ich über diese scheiß Kennzeichenhalter, regt mich immer wieder auf. Und die hat aber tatsächlich ein Feature gehabt, was mich wirklich positiv überrascht hat, und zwar haben viele Hersteller eben diesen Ausleger und dann kommt dort unten irgendwie die Blinker dran und dann das Kennzeichen und die Aufnahme fürs Kennzeichen. Und das Ding fällt aber relativ schlank aus, ne? Das bedeutet aber auch, übrigens auch so ein Punkt, der berücksichtigt werden muss, ne? Hinterrad schleudert normalerweise Steinchen oder Dreck auf, darf auch nicht passieren, deswegen muss dieser Kennzeichenhalter halt auch eine bestimmte Tiefe und Länge haben. Und im oberen Bereich ist es aber oft so, dass eben so viel Freiraum ist, dass dir das Hinterrad, wenn ich den Rücken, aber zumindest das Heck einsaut, ne? Du fährst im Regen und der Sozius sitzt und alles oben drauf ist einfach saudreckig, weil das Wasser und der Dreck halt hochspritzt. Und bei der KTM war das eben so, dass links und rechts von diesem Ausleger, ne, der dann zum Kennzeichen führt, noch so eine Verbreiterung da war, was halt wie so ein Spritzschutz ist, ne? Und habe ich gedacht, gut, ist zwar hässlich, aber zumindest praktisch, ne? Wenn jetzt jemand mitfährt oder wenn ich alleine unterwegs bin, wird halt der Rücken nicht dreckig oder das Moped halt nicht ganz so dreckig. Fand ich ganz nice. Also hier so kleiner Exkurs in die Welt von KTM.
Danke dafür.
Ja, bitte.
Aber wir bleiben trotzdem dabei. Ich glaube, wir haben ja jetzt viele unterschiedliche Meinungen gehabt, aber Kennzeichenhalter und Blinker ist einfach ein Problem der ganzen Motorradbranche, kann man so sagen, designtechnisch.
Absolut. Viel mehr stört mich tatsächlich da noch die Tatsache der Blinker, ne? Weil warum, da geht es jetzt vielleicht tatsächlich so in diese Zubehörrichtung, vielleicht auch in irgendwelche Kooperationspartner, ne? Warum werden an diesen Motorrädern, gottverdammt nochmal, immer noch so viele riesige Blinker verbaut, ne? Wir haben LED-Technik vom Feinsten am Start, ne? Also ein Blinker müsste theoretisch, also nagelt mich jetzt nicht auf die Regularien fest, aber eigentlich nur so halb so groß sein wie eine Briefmarke, ne? Würde quasi die gleiche Leuchteffizienz oder die nötige Effizienz erzeugen, die es halt einfach braucht, ne? Und wäre unauffällig und schick und trotzdem funktional. Aber nein, was wird gemacht? Es werden halt teilweise irgendwelche noch Birnchen verbaut oder halt einfach nur so riesige Dinger, wo ich mich dann immer frage, warum? Wozu? Und dann kommt noch dazu, wenn ihr die Karre umstürzt, dann bricht das Ding vielleicht halt auch noch ab, einfach weil es so lang ist und du hast einfach noch mehr Schaden als nur den Kratzer an der Verkleidung oder an den Fußrasten oder so. Also das ist auch immer was, worüber ich mich so mega aufregen kann.
Ja, mega. Und also
da fehlen dir die Worte.
Ah, da fehlen mir echt die Worte. Es ist einfach eine Katastrophe. Aber umgekehrt, hast du denn ein Motorrad, wo du sagst, da wurde alles richtig gemacht?
Wenn ich jetzt, wie soll ich sagen, reden wir jetzt nur über die Optik?
Ja.
Ja, dann muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen, da gehe ich dann doch in den Einschlag, den du mir vorhin schon unterstellt hast. Panigale VVR oder Panigale. Finde ich richtig geil, auch wenn ich die Flügel am Anfang so ein bisschen übertrieben fand, aber das ist halt schon so, da würde ich mir noch eine kaufen, einfach nur um sie ins Wohnzimmer zu stellen, wenn ich denn das Geld hätte, ne? Also ich kann mir nicht eine leisten, nicht mal eine halbe, aber wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich mir zwei irgendwie besorgen und oder vielleicht einfach eine teure Garage mit Glasfront, so dass ich halt aus dem Wohnzimmer immer in die Garage gucken kann und mein Moped sehe. Das ist für mich so, boah. Und das gibt's natürlich auch so im Naked Bike Bereich und da muss ich sagen, ist tatsächlich jetzt die kommende, ich gehe mal davon aus, dass sie kommt, die kommende Triumph Speed Triple gefällt mir sehr, sehr gut. Also die sieht ja so ein bisschen aus wie meine, nur ein bisschen bulliger, ein bisschen breiter, ein bisschen erwachsener. Finde ich richtig, richtig geil in dem Rahmen. Wobei die vielleicht für die breite Masse oder für viele schon zu mainstreamig ausfallen mag. Das kann sein. Aber ich find's geil.
Hm.
Und du?
Boah, es ist echt schwer zu sagen. Also es kommt auch immer sehr darauf an, in welches Segment man geht. Ich habe gar nicht so dieses, also mein eigenes Motorrad, die S1000R in diesem Frozen Blue Matt oder wie es hieß, das war schon irgendwie immer geil, aber es hängt ja auch immer so situativ Erinnerungen dran, ne? Und wenn ich in den Sportbereich gehe, weiß ich noch, dass ich früher extrem diese Suzuki GSX-R in so einem blauen Look, die hat dann glaube ich so neongelbe Beschriftung irgendwie drauf oder eine gelbe Beschriftung, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber es kommt ja auch auf die unterschiedlichen Segmente drauf an. Und wenn ich jetzt beispielsweise von dem Segment hier, wie nennt sich das noch so, Coffee Racer oder wie heißen die Heritage-Dinger da rede, da muss ich sagen, sind die BMW R9T-Modelle schon irgendwie ganz cool, die gefallen mir da schon ganz gut. Und im Enduro-Segment finde ich, ja, im Gegensatz zu dir auch die neue Ducati Multistrada schon ganz gelungen, weil die halt in meinen Augen doch wieder was sehr Eigenes hat. Also ich kann dem nicht ganz so folgen, was du sagst mit der Ähnlichkeit zur GS. Also da muss ich schon sagen, das gefällt mir schon ganz gut. Und im Naked-Bike-Segment, was an meinem Motorrad jetzt noch so rankommt, ist tatsächlich auch im letzten Jahr nochmal die Italienerin, die Ducati Street Fighter V4R, die mir auch wirklich einfach zusagt. Trotz der Winglets, die ja jetzt auch vermehrt Einsatz finden, auch bei straßenzugelassenen Motorrädern und hier sicherlich auch beim einen oder anderen für Ablehnung sorgen.
Ja, finde ich ja tatsächlich auch, ne? Also die V4 Street Fighter finde ich tatsächlich auch enorm schick, ne? Ich meine, wir waren ja damals zusammen auf der Veranstaltung und das Gesamtkonzept, da geht es dann halt auch tatsächlich auch so um Emotionales im vollumfänglichen Rahmen, also sowohl Optik als auch Akustik, wenn die denn ein bisschen leiser wäre, ne, das ist noch so ein Thema. Sound finde ich eigentlich ganz cool, nur halt zu laut. Optik finde ich auch irgendwie geil und ja, Charakteristik finde ich schon richtig gut, hat mir wirklich auch enorm viel Freude bereitet und Spaß gemacht, war schon richtig, richtig gut. Also, gefällt mir auch. Aber da schließt sich ja dann doch so ein bisschen der Kreis zum Italo-affinen Design, oder? Also jetzt mal abgesehen von der alten GSX-R, wenn du jetzt, um jetzt quasi dann Strich drunter zu machen, sag ich mal, wenn du jetzt ein aktuelles Superbike, es darf auch gern ein Prototyp sein, ne? Es darf auch gern was aus der MotoGP sein zum Beispiel, ne? Wenn du jetzt ein aktuelles Superbike nehmen müsstest oder wählen müsstest, das dein Favorit ist, welches wäre das denn?
Ja, weiß ich gar nicht. Ist irgendwie schwer zu sagen. Superbike, wahrscheinlich auch die Yamaha R1 tatsächlich. Aber was mir gerade noch so kommt an Design-Dingern, was ich zum Beispiel auch noch krass finde, ist, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert manchmal noch Situationen haben, wo du irgendwie ein Top-Motorrad hast, also auch mit keine Ahnung was für Elektronik hinten dran, und dann siehst du so ein analoges Display. Und das ist mir aufgefallen, als ich vor ein oder zwei Jahren dieses Offroad-Training gemacht habe mit der Honda Africa Twin.
Ja.
Tolles Motorrad sicherlich. Also ich meine, ich bin halt nicht so der absolute Enduro-Mensch. Mich hat es damit halt reihenweise auf die Schnauze gelegt in diesem Offroad-Park. Es war halt auch mega matschig. Wobei, ich möchte es gar nicht auf die äußeren Umstände schieben. War da einfach schlecht. Und ich meine, das ist ja so, das war ja der Angriff der Africa, also die von Honda, jetzt der GS nochmal den Platz streitig zu machen. Und das ist sicherlich fahrtechnisch auch ganz gut gelungen. Ich kann das einfach nicht so ganz gut beurteilen. Aber dann hast du da ein gutes Fahrwerkskonzept, einen guten Motor. Die hatten ja dann sogar die Möglichkeit, dass du ein Automatikgetriebe hast, was von allen, die das gefahren haben, sehr gut angenommen wurde. So war zumindest mein Eindruck. Mhm. Und dann guckst du da aber drauf und dann haben die da so ein Display wie bei meinem Digitalwecker, den ich vor 20 Jahren von meinem Opa geschenkt bekommen habe.
Ja.
Also weißt du, so diese Displays, wo du so gefühlt so draufdrücken kannst und dann wird so diese schwarze Zahl verschwinden. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Dann denke ich mir so, Alter, keine Ahnung, was die kostet, aber die kostet ja bestimmt auch 16, 17, 18.000 Euro Minimum. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht so genau. Und dann hast du da so ein Ranz-Display. Natürlich kannst du da irgendwie sagen, juhu, ist ja für den Outdoor-Einsatz und ist halt robust. Aber sorry, das ist einfach nicht mehr Stand der Dinge. Und über sowas könnte ich mich aufregen. Also da geht es ja natürlich um eines, zum einen um die Ablesbarkeit, aber das hat für mich halt auch zwingend mit Design zu tun. Und entweder gehe ich halt total auf analog oder ich gehe halt voll digital. Aber so ein Gedöns, das kann ja wohl nicht mehr wahr sein.
Ja, also ich bin ja tatsächlich da auch so ein bisschen ein Freund von Hybrid, ne? Also ich brauche tatsächlich gar nicht voll digital. Das hat sich über die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen rausgestellt, dass gerade wenn es um das Thema Drehzahlmesser geht, also diese analoge oder vielleicht auch nur eine analoge Art der Darstellung, ne? Das kann ja ein Digital-Display sein, was eben quasi diesen analogen Ansatz so ein bisschen aufnimmt und adaptiert. Das finde ich schon ganz gut. Es gibt einfach sehr, sehr viele Digital-Displays, egal wie die jetzt geartet sind, ob das jetzt hier so quasi LCD-Style ist oder ob das eben TFT ist, wie bei den neuen Modellen, die zwar irgendwie fancy aussehen, aber wo halt einfach die Ablesbarkeit so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Also das hat mich jetzt tatsächlich, muss ich auch nochmal hier die KTM zitieren, fand ich da ziemlich gut, hat mir gut gefallen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, was da für ein Display verbaut war. Was halt irgendwie sehr geil und auch irgendwie so mir gut ablesbar in Erinnerung geblieben ist, ist das, sind die Displays von BMW. Also gerade jetzt hier die Doppel-R, ne? Und die neue R hat ja quasi, ich glaube, die gleiche Einheit und die neuen GSen, die haben ja quasi auch dieses Display. Das ist schon irgendwie ganz nett und ganz gut ablesbar, aber das gefällt mir jetzt so stilistisch nicht so besonders gut. Könnte für mich ein bisschen puristischer sein, will ich mal sagen.
Genau. Wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, im Umkehrschluss verstehe ich bis heute nicht, wieso noch nicht in der Fläche, gerade bei den Reisemaschinen, es Displays gibt. Also wenn du jetzt mal bei den vierrädrigen Vorbildern schaust, da ist ja mittlerweile alles digital, Gestensteuerung, was weiß ich nicht alles. Und im Motorradbereich, gerade bei diesen Reise-Enduro-Maschinen oder auch wenn du dann weitergehst zu, keine Ahnung, irgendwelchen Goldwings oder wie auch immer, ist in meiner Wahrnehmung noch nicht großartig vorhanden, ein Display, wo du eben genau die gleichen Funktionalitäten hast, wo du ein fettes Navi einstellen kannst, wo du, keine Ahnung, Apple CarPlay, Apple BikePlay oder sowas integrieren kannst, sondern da habe ich das Gefühl, da hängen wir halt echt noch so 10, 20 Jahre hinterher und das finde ich echt dünn.
Aber ich muss gestehen, ich habe mich mit den Neuverstellungen jetzt noch nicht wirklich so im Detail beschäftigt, hat mir jetzt in den letzten Wochen einfach die Zeit gefehlt und hatte aber den Eindruck, dass genau das eben jetzt tatsächlich gerade kommt. Also es ist zum Beispiel so, dass viele jetzt eben in den letzten ein oder zwei Jahren schon, ich sag mal, Smartphone-Konnektivität mit angeboten haben. Teilweise mehr schlecht als recht. Ich erinnere hier an das, was war denn das? Die Kawasaki Z900. Alter! Also
Du und Kawasaki werdet keine Freunde mehr, kann man schon
noch. Nein. Also ich zitiere immer noch ganz gern mich selbst so von vor drei oder vier Jahren. Tief im Herzen bin ich ein Grüner. Ich mag Kawasaki sehr gern und die Mopeds fahren auch alle super. Und muss ich sagen, ne, ein Z900, das Motorrad, ein geiles Landstraßenmotorrad. Also der führt keinen Weg dran vorbei. Die Mopeds sind nicht ohne Grund so Verkaufsschlager. Aber dieses Feature Smartphone-Konnektivität, einfach unterirdisch, ne? Also es war einfach, die Funktionalität war nicht gegeben. Ich konnte meins nicht mehr koppeln, weil es hat das Gerät halt einfach nicht gefunden. Die Aussage war, ich weiß gar nicht mal, was da die Fehlermeldung war. Auf jeden Fall irgendwie Gerät nicht kompatibel, nicht gefunden, was auch immer. Und ich habe einen Huawei P20? P20 ist es, glaube ich. Also so ein allerwelts Großserien-Handy, ne? Also das ist jetzt kein Apple und es ist kein Samsung. Aber danach, ich weiß gar nicht, ist Huawei vielleicht inzwischen sogar der größte, stückzahlmäßig der größte Hersteller? Völlig Wurst. Auf jeden Fall ein Großserienmodell, was halt einfach sau oft vertreten ist, ne? Und wenn das halt nicht verbunden werden kann und auch das, was an Features angeboten wurde, heieiei, also das ist so, dann lasst lieber weg, ne? Und macht's ordentlich und dann kommt aber hier mit Schmackes aus der Ecke, aber nicht sowas. Und aber das ist eben jetzt, muss ich an der Stelle sagen, Triumph hat es auch ewig lang angekündigt jetzt und so ein Zusatzmodul musste da kaufen für Bluetooth-Steuerung, auch irgendwie seit 3 Jahren im Gespräch und nicht richtig hinbekommen und jetzt haben sie es hinbekommen und haben aber das geniale Display der Street Triple, das wirklich für mich so, also Street Triple RS, die digitale Variante, das für mich in Ablesbarkeit im digitalen Bereich wirklich das Highlight war der letzten Jahre. Das mussten sie jetzt anpassen, damit halt diese Smartphone-Konnektivität gewährleistet werden kann. Und damit das halt verschlimmbessert. Also fand ich auch furchtbar. Ne? Also da ist wirklich noch Verbesserungsbedarf, aber der ist eben, soweit ich weiß, jetzt im Kommen und in der Mache, auch wenn ich von den neuen Systemen leider noch keines gesehen habe, um das irgendwie abschließend beurteilen zu können.
Ja.
Ja. So, jetzt haben wir...
Also da hast du natürlich einen Punkt. Kawasaki, einen Punkt wollte ich nur noch anbringen, was Designsprache und sowas angeht. Was ich ja total geil finde, ist dann bei so Z-Modellen, wenn du so ein Bremslicht hast, wo so ein Z vorkommt. Das gibt mir natürlich irgendwie alles. Und das finde ich... Sowas macht mich dann schon wieder glücklich. Aber ja. Ich würde mal sagen, wir kommen eh nicht mehr auf einen gemeinsamen, wie sagt man?
Nenner?
Zweig? Nenner? So.
Ja, gemein,
ja. Unseren Sprung mit dem Zweig irgendwie. Ja, egal. Wollen wir es dabei mal besein lassen? Ich denke... Es führt ja zu nichts mit dir, ich merke es ja schon.
Ja, wir haben uns jetzt ja quasi auch vom Großen ins Kleine bis ins kleinste Detail quasi gesteigert. Ne? Wir haben ja quasi bei Motorraddesign und Modellen und Rollern und so angefangen und jetzt lassen wir uns hier über, keine Ahnung, Schriftartgrößen bei modernen Digitaldisplays. Ne? Ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Ende.
Ist so, mich würde natürlich noch an dich Zuhörer interessieren, mich würde von dir Zuhörer interessieren, was fährst du für ein Motorrad, wie stehst du dazu, wie findest du den C1-Roller, bist du Team Jan oder Team Michel und was ist dir besonders wichtig, wenn es um Design geht? Lasst es uns mal wissen, schickt uns wie immer eine Nachricht auf den gängigen Kanälen, die auch in den Shownotes wieder drin sind. Wir nehmen es gerne auf und dann wollen wir uns damit auch verabschieden. Das war es von mir zumindest. Einen schönen Tag, eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.